Ich freue mich hier über unseren Gast im Studio, Joachim Zelter mit seinem neuen Roman Die Verabschiedung. Hallo Joachim, schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Die Verabschiedung.
Verabschiedung.
Ein neuer Roman von dir, der jetzt politisch, ja, dich als politischen Autor hervorgebracht hat, sozusagen neu.
Gewisser Hinsicht, ja, sehe ich mich schon grundsätzlich eigentlich immer als politischen Autor, weil eigentlich ist jeder Autor ein politischer Autor, selbst wenn er behauptet, nicht politisch zu sein, denn diese Behauptung, ich bin nicht politisch, ist ja auch eine politische Haltung, insofern, dass man eben alles hinnimmt, was gerade um uns herum ist. Also meine Grundthese wäre, erstmal ist jeder Autor ein politischer Autor, aber ich bin insofern ein politischer Autor, dass es natürlich in vielen Büchern auch explizit um politische Themen geht.
Explizit auch durch persönliche Erfahrungen, ja? Du hast damit wieder nicht nur aus der Fiktion geschöpft.
Ja, also das sowieso grundsätzlich, ich schreibe grundsätzlich nur das, was ich selbst erfahren habe oder wie Nietzsche mal gesagt hat, alles, was ich schreibe, ist mit dem Blut meiner eigenen Überzeugung, mit meinem eigenen Herz Blut geschrieben. Das ist eigentlich bei allen Büchern so und bei dem Buch ist es genauso, dass das natürlich stark inspiriert ist durch ein jahrelanges Asylverfahren, was eben meine Schwester zusammen mit meinem Schwager erlebt hat über mehr als 5 Jahre ging das. Und ich habe halt in diesen 5 Jahren erlebt, was das mit meinem Schwager aus Pakistan kommt, der macht, und was es aber auch mit meiner Schwester macht und was es mit uns allen eigentlich macht, diese Endlosigkeit so eines kafkaesken Verfahrens, wo man mehrere Anwälte braucht und wo man von morgens bis abends Gesetzestexte wälzt und wo man immer wieder auf Ämter muss und das erstickt einen geradezu und macht einen geradezu sprachlos. Also ich habe das jahrelang miterlebt und mir war immer klar, eigentlich sollte man darüber schreiben. Aber wie darüber schreiben und wie findet man da einen Zugang? Weil das ist ja eigentlich auch ein sehr tristes und langweiliges Thema. Weil wie kann man einen spektakulären Roman über diese Tristesse eines 5-jährigen Verfahrens schreiben? Und erst als dann mein Schwager am 6. Januar 2020 eben nachts abgeholt wurde und abgeschoben wurde, war ich dann eigentlich so fassungslos und entsetzt, dass mir klar war, also jetzt muss ich ja irgendwie darüber schreiben.
Abschiebung dann als spektakuläres Ereignis?
Nicht spektakulär, aber das ist dann so aufwühlend und so, man ist so fassungslos. Da verdichtet sich das halt alles. Also da kommen dann wirklich abends Polizisten, die klingeln. Man ist völlig unvorbereitet. Sie dringen die Wohnung ein, sie nehmen einem das Handy ab, damit man keine Aufnahmen machen kann von dem Bevorstehenden und es nicht in die sozialen Medien stellen kann. Dann hat man wenige Minuten Zeit, ein paar Sachen zu packen. Dann wird man in ein Auto gesetzt, zu einer Sammelstelle gebracht. Schon diese Begrifflichkeit ist ja erschreckend. Dann zum Flughafen gebracht, in ein Flugzeug gesetzt und abgeschoben, in dem Fall nach Pakistan dann. Und das war dann so der letzte Auslöser. Also ich habe auch vorher natürlich immer wieder so schon so Notizen mir gemacht und habe auch schon so Dialoge entworfen, wie so Befragungen ablaufen kann, wenn es um die Frage geht, Ehe oder Scheinehe. Da habe ich schon immer dran gearbeitet, aber habe das dann nie so richtig zusammengeführt. Und in dem Moment, wo diese Abschiebung vollzogen wurde, war mir klar, also jetzt muss ich ja einfach darüber schreiben, sonst kann ich ja gar nicht ruhigen Gewissens irgendwie weiterleben. Und
du hast gesagt, es macht was mit eben der Person, die abgeschoben wird, ganz klar, mit deiner Schwester, aber was hat es mit uns allen, was hat es mit dir gemacht, diesen Prozess?
Ja, man ist einfach fassungslos. Also ich kann es nur so erzählen, dass ich eben plötzlich gehe ich nachts auf die Toilette und sehe mein Telefon, dass das so blinkt, dass da eine Nachricht hinterlassen wurde, weil mein Telefon um 10 Uhr sich quasi abstellt, dass da keine Anrufe kommen können. Plötzlich sehe ich, das blinkt und sehe, das ist die Nummer von meinen Eltern und höre die und habe dann wirklich auch große Angst gehabt, weil ja auch vorher schon meine Mutter gestorben ist. Und ich dachte, meinem Vater ist was passiert. Und dann höre ich die Stimme meines Vaters und er sagt, ja, es ist eine ziemliche Katastrophe passiert. Und ich konnte ihn aber schon kaum verstehen, weil im Hintergrund meine Schwester wirklich nur noch in Weinkonvulsionen war. Und ich musste diese Nachricht mehrere Male abhören, um überhaupt zu verstehen, was da passiert war. Also ich dachte zunächst, da ist vielleicht irgendwie ein Schrank umgekippt oder da waren Einbrecher da oder ein Verbrechen hat stattgefunden. Ja, das hat es ja auch stattgefunden. stattgefunden, aber völlig anders. Und erst nach mehrmaligem Abhören war mir überhaupt klar, was da passiert ist. Und dann habe ich meine Schwester sofort angerufen, da war sie schon auf dem Weg nach Frankfurt, um da vielleicht noch irgendwas tun zu können. Also allein diese eine Nacht, wo dann meine Schwester, ihre Kollegen, die dabei waren und ich selber und mein Vater, der ja hochbetagt das miterlebt hat, das macht natürlich mit vielen Menschen ganz furchtbare Dinge und ich glaube, das können sich Außenstehende kaum vorstellen. Und darüber musste ich schreiben. Das geht da nicht anders.
Und für dich ist es jetzt auch kein Happy End, dass er wieder da ist?
Doch. Also was heißt Happy End? Das hört sich, also es ist eine riesige Erleichterung. Es ist ein ich sehe eben auch, wie meine Schwester da ein Jahr lang ganz unendlich viel gelitten hat. Also allein diese Einsamkeit zu erleben, diese völlige Ungewissheit, dieses Wissen, wie geht es weiter, kommt er überhaupt jemals wieder zurück? Und deswegen ist es jetzt weniger ein Happy End, als eine totale tiefe Erleichterung, dass dieser Albtraum jetzt endlich vorbei ist und dass es ein gutes Ende gefunden hat. Aber das ist nicht das Ende des Romans. Der Roman hat natürlich sehr stark fiktionalisiert und der Roman endet nicht mit einem Happy End, sondern eigentlich eher mit dem schlimmstmöglichen Ende. Denn nur wenn Literatur das schlimmstmögliche Ende darstellt, hat sie ja überhaupt eine Wirkung. Also hätte ich diesen Roman 1:1 erzählt, so wie die Ereignisse waren, dann könnte man es ja auch abhaken und sagen, ja, alles ist ja gut und jetzt können wir wieder glücklich und zufrieden weiterleben.
Welche Wirkung erhoffst du dir?
Die Wirkung, dass eben Menschen vielleicht erkennen, was das mit den Menschen macht, mit meinem Schwager oder mit meiner Schwester, aber auch mit uns selbst, mit uns allen. Also es gibt diesen schönen Satz von einem bildenden Künstler aus Tübingen, die heißt Jo Winter, die hat mal diesen schönen Satz geprägt, wenn wir die ganze Welt ausschließen, dann schließen wir uns ja selbst damit ein. Und das zeigt dieser Roman sehr deutlich, dass man sich ja selber einschließt in ein kafkaeskes Paragraphengefängnis und sich damit selber ja auch einen ganz großen seelischen, nervlichen Schaden zufügt.
Welche Reaktionen hast du bisher bekommen? Der Roman ist jetzt noch nicht lang raus, ne?
Nur wenige Reaktionen. Das wird sicher auch sehr harte Reaktionen geben, glaube ich schon. Und bislang habe ich noch viel. Ich schotte mich auch dagegen ab und schreibe schon gleich das nächste, um gar nicht. Diese Reaktion will ich gar nicht hören, sondern ich habe das Ding geschrieben und damit ist es geschrieben. Es gibt diesen Satz von Shakespeare: What you know, from this time forth I will say no more. Und also, wenn man das Buch liest, weiß man eigentlich alles, dann muss man eigentlich auch dann nicht mehr viel sagen und
der Blick geht nach vorne.
Natürlich. Also er würde noch mehr nach hinten gehen, wenn ich das Buch nicht geschrieben hätte. Dann könnte er gar nicht, weil dann trägt man das sein Leben lang rum. Aber wenn man sowas aufschreibt, dann, es gibt den schönen Satz von Nietzsche, was man auf den Punkt gebracht hat, ist wie tot. Er meint, da kann man das irgendwie loslassen und kann dann tatsächlich mehr nach vorne gehen. Wobei der Blick sollte eigentlich auch nicht nach vorne gehen, sondern es gibt tausende von Verfahren dieser Art, die überhaupt nicht so gut ausgehen, weil da vielleicht auch gar keine Öffentlichkeit da ist und weil da auch keine Unterstützung da ist von Politikern und von anderen. Die haben ja auch sehr, sehr viel Unterstützung erfahren von dem Bundestagsabgeordneten der SPD. Also da merkt man ja auch, dass Politik tatsächlich sogar einen Unterschied macht, dass es tatsächlich einen Unterschied zwischen CDU und SPD gibt oder auch zwischen Grünen und SPD. Da gibt es natürlich wirklich einen Unterschied. Das hätte ich vielleicht vor ein paar Jahren gar nicht gedacht in dem Gestus einer allgemeinen Politikverdrossenheit. Ja, das ist doch alles dasselbe. Aber in diesem Fall war es sicherlich nicht dasselbe und da bin ich auch wieder fast erleichtert, dass Politik doch dann auch in unserem Land noch einen Unterschied machen kann.
Und in dem Fall den Unterschied gemacht hat. Ne? Ja. Ist es die Partei oder ist es die Person dann vielleicht da auch, die da?
Also ich bin ja kein Politologe, wobei ich das sogar studiert habe, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich beides. Also klar, es ist auch die Person, die auch sehr viel juristischen Sachverstand da eingebracht hat und auch ein großes Engagement. Und es gab aber auch andere Parteien wie die Linkspartei, die sich da sehr engagiert haben. Man konnte eben wirklich sehen, es gab dann zwei Parteien, die haben sich da sehr engagiert und die anderen Parteien haben sich da nicht engagiert. Und
wie geht dir jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss in der Corona-Zeit als Autor? Hat sich für dich viel verändert?
Ja, genau. Also es finden jetzt keine Lesungen statt. Normalerweise, wenn jetzt Corona nicht wäre, würde ich jetzt durch Deutschland reisen und hätte da viele Lesungen, hätte das Publikum, könnte das Publikum erleben, könnte damit dann auch meinen Lebensunterhalt gut dann bestreiten. Und jetzt findet das alles eben gar nicht statt. kaum Lesungen oder wenn Lesungen, dann Online-Lesungen, wo ich mich jetzt, da muss ich dann technisch neu ausstatten mit Webkameras und muss dann da halt ein Leben führen am Computer und das zwingt dann eben auch dazu, halt immer weiter zu arbeiten. Also es, zum Beispiel diese Bühnenstücke zu dem Thema, die heißen Kalt, also da geht es genau auch um dieses Thema Asyl. Die wären jetzt aufgeführt schon in Ansbach, aber können eben nicht aufgeführt wegen Corona. Und das ist ja nicht nur ein finanzielles Problem, sondern dieses Thema kann jetzt auch eben nicht an die Öffentlichkeit gehen wegen Corona. Und gut, Ansbach will es dann im September aufführen, aber es ist ja die Frage, ob im September es dann so viel anders ist. Also das kann man ja gar nicht wissen. Die Ungewissheit betrifft uns ja alle.
Und für dich als Autor aber auch besonders, ja?
Nicht nur mich, also viele Autoren, viele Künstler, aber auch viele Gastronomen, denen geht es sicher noch viel schlimmer, weil die müssen ja noch viel mehr, ein Autor muss ja nur sich selbst am Leben erhalten, aber ein Gastronom muss ja die Pacht bezahlen und ja, hat vielleicht Mitarbeiter und ist schon verschuldet. Also ich glaube, dass es eben so anderen Menschen aus dem Einzelhandel und aus der Gastronomie viel, viel schlechter noch geht. Und ja, ich schreibe jetzt gerade an einem Drehbuch für einen Film, wo es genau um dieses Thema geht, so was Corona auch finanziell mit den Menschen macht. Und so vernütze ich eben Corona, um halt immer weiter zu arbeiten.
Und dann kommst du mit dem Buch dann das nächste Mal. Vielen Dank.
Ja, gerne.
Dass du da warst.